Willkommen bei Regulatorik und Realität Folge 4. Mein Name ist Dana, neben mir Mario Pustan, wie immer irgendwo zwischen Krawatte und Kapuze. Kurz zur Transparenz. Beide Stimmen in diesem Podcast sind synthetisch. Mario ist ein Voice-Clone seiner echten Stimme, meine ist eine professionelle Sprecherstimme. Die Inhalte, die Zahlen, die Einschätzungen, die sind echt.
Hallo zusammen, wir steigen heute direkt ein, der Stichtag drückt.
Vor 2 Wochen hast du gesagt, aus IT-Resilienz wird in dem Moment eine Beratungssituation, in dem ein Kunde fragt, was gerade passiert. Ist dieser Moment eingetreten?
Diese Woche, wörtlich, ein Makler-Geschäftsführer fragte mich nicht, was unser System kostet, sondern ist es überhaupt vorstellbar zu wechseln und wie lange würde das dauern? Wie komme ich wieder raus? Das war seine erste Frage. Und genau darum geht es heute. Um eine Frist, die in 4 Wochen greift, um die Exit-Frage unter DORA, um einen Aufschub beim EI-Act, der keiner ist, und um eine BaFin-Botschaft, die IT zur Eigenkapitalfrage macht.
Dann fangen wir bei der Frist an. Mario, ich muss kurz einhaken. Paragraf 212. VVG, das war doch gerade erst euer Top-Thema. Schon wieder?
Stimmt, und das ist bewusst so. Vor 2 Wochen ging es um die 3 Szenarien, die der Paragraf öffnet, die Prozesslücke. Heute geht es um die Mechanik dahinter, die Frist, und um die Frage, wer sie verantwortet. 4 Wochen vor einem gesetzlichen Stichtag ist das keine Wiederholung. Das ist Begleitung entlang des Countdowns.
Dann zur Mechanik. Was genau passiert am 1. Juli?
Das erweiterte Fortsetzungsrecht tritt in Kraft, Teil des BRSG2. Beschäftigte können innerhalb von 3 Monaten nach Ende einer entgeltlosen Zeit verlangen, dass ihre arbeitnehmerfinanzierte Versorgung zu den alten Konditionen weiterläuft. Elternzeit, Pflege, Langzeiterkrankung, Sabbatical. Und jetzt das Entscheidende, ein Rechenbeispiel ausdrücklich als Illustration. Endet die Elternzeit am 15. Juli, läuft die Frist tagesgenau bis zum 15. Oktober. Eine Systemlogik, die auf Monatsende rundet, statt tagesgenau zu rechnen, verschiebt diese Frist und kann den Anspruch verfehlen.
Ein Rundungsfehler als Haftungsfrage.
Genau das, bei einem gesetzlichen Anspruch kann das Haftungsfragen auslösen. Wer das händisch über HR-Postfächer steuert, verlässt sich auf Aufmerksamkeit. Wer es über einen Prozess steuert, verlässt sich auf Nachweisbarkeit. Und deshalb sage ich seit Monaten denselben Satz. In der BAV brauchen wir bei der Fristenberechnung 100% Sicherheit. Keine 98% Wahrscheinlichkeit. Das ist kein Versprechen technischer Perfektion, sondern ein Anspruch an den Prozess. Bei einer gesetzlichen Frist ist 98% keine Prozessqualität, sondern ein Restrisiko. Ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Modell darf die Frist vorbereiten. Auslösen und verantworten muss sie ein deterministischer, revisionssicherer Prozess.
Der Satz sitzt.
Und er muss sitzen, denn die Frist läuft pro Einzelfall nur auf Verlangen und sie verzeiht keinen Rundungsfehler. Die konkrete Berechnung im Einzelfall bleibt eine fachliche Prüfung. Aber die Systemfrage, tagesgenau oder Monatsende, die kann jeder heute stellen.
Zurück zur Eingangsfrage des Geschäftsführers. Wie komme ich wieder raus? Was sagt die Regulatorik dazu?
Aufsichtsrechtlich ist die Frage längst entschieden. Sobald eine BAV-Plattform eine kritische oder wichtige Funktion stützt, gilt sie unter DORA als IKT-Drittdienstleister. Das ist eine Wesentlichkeitsbewertung, die jedes Haus selbst vornimmt. Aber wenn sie greift, reichen Funktion und Preis nicht mehr. Dann verlangt Artikel 28 eine Ausstiegsstrategie. Dokumentiert, getestet, regelmäßig geprüft. Artikel 30 verlangt Datenrückgabe sicher und vollständig in leicht zugänglichem Format. Und Artikel 29 die Vorabprüfung, ob der Anbieter nicht ohne weiteres ersetzbar ist.
Du zitierst dazu gern eine Zahl, 6,5%. Aber die betrifft doch die Registermeldung, nicht eine Migration. Ist das nicht Panikmache?
Vollkommen richtig eingegrenzt. Und genau so meine ich sie. Die Zahl stammt aus dem sektorweiten Probelauf der europäischen Aufsichtsbehörden über 1000 teilnehmende Finanzunternehmen. Nur 6,5% bestanden alle Datenqualitätsprüfungen für ihre eigenen Informationsregister. Das betrifft die Register, nicht die Migration. Kein Kausalschluss. Aber Prüfanlass und der führt zu einer unbequemen Frage, wenn die Daten schon im Normalbetrieb nicht sauber sind, wie sicher und vollständig liefe dann ein Wechsel unter Druck?
Und warum trifft das gerade jetzt einen Nerv?
Weil Plattformkosten gerade spürbar steigen. Und wo Kosten steigen, ist echte Wechselfähigkeit der einzige Hebel am Verhandlungstisch. Deshalb ist die Frage des Geschäftsführers die richtige Frage zur richtigen Zeit. Und sie ist längst keine reine Maklerfrage mehr. Beim Versicherervorstand lautet sie nur anders. Könnten wir die Exitfähigkeit im Ernstfall gegenüber der Aufsicht nachweisen? Die Antwort entscheidet sich nicht im Vertragsordner. Exitfähigkeit ist kein Dokument im Ordner. Sie ist eine getestete Fähigkeit oder Fiktion.
Getestete Fähigkeit oder Fiktion? Das werden wir gleich im Self-Check wiederhören. Thema 3. Beim EIH-Act gab es im Mai Bewegung, die Hochrisikopflichten werden verschoben. Entspannt sich die Lage?
Das ist die gefährlichste Lesart des Jahres. Am 7. Mai haben sich Rat und EU-Parlament auf den Digital-Omnibus geeinigt. Die Hochrisikofristen rücken nach hinten, je nach Kategorie auf Ende 2027 bzw. August 2028. Wichtige Einschränkung, das ist eine politische Einigung, noch nicht im Amtsblatt. Als Planungsgrundlage nutzbar, unter Vorbehalt der formalen Annahme.
Und was bleibt unverändert?
Drei Dinge. Erstens, die Kennzeichnungspflicht für KI-Outputs nach Artikel 50 greift unverändert zum 2. August 2026 in 8 Wochen. Zweitens, Artikel 14, wirksame menschliche Aufsicht, bleibt inhaltlich bestehen. Drittens, die Governance-Erwartung der BaFin an Versicherer gilt ohnehin technologieunabhängig. Wer aus dem Omnibus dann erst übernächstes Jahr liest, irrt.
Hast du ein Beispiel, was menschliche Aufsicht konkret heißt?
Letzte Woche schickte mir ein Makler einen KI-Prüfbericht. 12 Seiten, jede Abweichung sauber markiert. 3 kritische Punkte, 9 Fußnoten. Das Modell hatte zuverlässig alles gefunden, aber nichts gewichtet. Welcher der 3 Punkte das Mandat gefährdet und welcher eine Formalie ist, das stand nirgends. Genau darin liegt der Wert und die Grenze zugleich. Erkennung ist die Stärke der Maschine. Gewichtung und Verantwortung bleiben menschlich.
Das heißt, wer den Bericht ungeprüft an den Kunden weiterreicht, hat die Aufsicht nach Artikel 14 schon verfehlt.
So ist es. Und ab 2. August kommt die Kennzeichnung dazu. Der Kunde muss erkennen können, dass ein KI-System mitgeschrieben hat. Beides zusammen ist keine Bürokratie, sondern eine Rollenklärung. Die Maschine findet, der Mensch entscheidet. Verschoben ist die Frist, nicht die Verantwortung.
Der Newsslot. Eine Meldung, die du mitgebracht hast, von der BaFin.
Auf ihrer Jahrespressekonferenz im Mai hat die Aufsicht den Ton verschärft. Bei einzelnen Versicherern bestehen weiterhin IT-Mängel mit Folgen bis hin zu Eigenkapitalzuschlägen unter Solvency II. Und BaFin-Präsident Branson legt beim Tempo nach, Schwachstellen müssten künftig binnen Tagen geschlossen werden, weil KI Angriffe drastisch beschleunigt.
Was bedeutet das über die IT-Abteilung hinaus?
Genau das ist der Punkt. Die Aufsicht behandelt IT-Governance nicht mehr als Hygiene, sondern als Solvabilitätsthema. Damit verschiebt sich die Diskussion vom IT-Leiter direkt auf den Vorstandstisch.
Eigenkapital ist eine andere Sprache als ein Prüfbericht.
Eine deutlich teurere. Ein IT-Mangel, der früher ein Maßnahmenplan war, kostet jetzt im Zweifel Solvenzquote. Und das liest jeder Aufsichtsrat. Für Makler heißt das, die Fragen, die heute an Versicherervorstände gehen, kommen morgen als Kundenfragen zurück. Wer KI einsetzt, ohne den Datenfluss zu beherrschen, kauft sich genau das Risiko ein, das die Aufsicht gerade adressiert.
Bevor wir rausgehen, der Self-Check. 3 Fragen, 3 ehrliche Antworten.
Erstens, rechnet dein Fristprozess für § 212 tagesgenau oder rundet er auf Monatsende? Zweitens, ist deine Ausstiegsstrategie ein Dokument im Ordner oder eine getestete Fähigkeit? Drittens, weißt du heute, welche deiner KI-Outputs ab 2. August gekennzeichnet sein müssen?
Und wenn jemand 3-mal Nein sagt?
3 Nein, dann hat diese Folge sich schon gelohnt.
Die 3-Dinge-Liste für diese Woche?
Erstens der Selbsttest mit der BaFin-Arbeitshilfe zu den DORA-Mindestvertragsinhalten. Nimm einen bestehenden Plattformvertrag und prüfe ihn Zeile für Zeile gegen Artikel 30, Datenrückgabe, Format, Kündigungsfolgen. Mehr als eine Lücke, dann hast du dein erstes Projekt fürs dritte Quartal gefunden. Kostet eine halbe Stunde, spart im Ernstfall Monate. Zweitens, die Systemfrage stellen beim Versicherer oder beim eigenen Verwaltungssystem. Wie wird die 3-Monats-Frist berechnet, tagesgenau oder Monatsende? Eine E-Mail, eine Antwort, Klarheit. Drittens, eine Inventur der KI-Werkzeuge im eigenen Haus. Welche erzeugen Outputs, die Kunden erreichen? Das ist die Vorbereitung auf Artikel 50 und sie kostet nichts außer Ehrlichkeit.
Und wer das alles schwarz auf weiß will?
Im Newsletter von heute mit allen Primärquellen. Dort läuft auch die Einwortfrage. Ist Ausstiegsstrategie bei euch ein Dokument oder getestet? Antwortet mit einem Wort Dokument oder getestet. Ich greife die Verteilung anonymisiert in der nächsten Ausgabe auf.
Und in 2 Wochen?
In der nächsten Folge ziehen wir Halbjahresbilanz, was das erste Halbjahr 2026 wirklich gebracht hat. Und wir schauen, wer für den 2. August wirklich bereit ist.
Bis in 2 Wochen. Für Mario, ich bin Dana. Regulatorik und Realität.
Bis dann.